ARD. SWR Kultur. Forum.
Welche Rechte brauchen Menschen in der Migration? Das fragen wir in diesem SWR Kulturforum, das wir hier in Mannheim im Lobby-Werkhaus des Nationaltheaters bei den 23. Internationalen Schillertagen aufzeichnen. Mein Name ist Klaus Heinrich. Überschrieben haben wir diese Diskussion mit keine Rechtsunterschiede, denn darum geht es bei den Schillertagen, wenn Menschen nur Menschen sind. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, so steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Aber gilt dieser Anspruch auch für jede und jeden und auch überall? Die neue Bundesregierung weist Asylsuchende an der deutschen Grenze zurück. Der Familiennachzug wird für Geduldete ausgesetzt und Asylbewerber bekommen statt Bargeld eine Bezahlkarte. Wie weit wird diese Abschreckungspolitik gehen? Wird es künftig Menschen erster und zweiter Klasse geben, wenn es um Wohnungen, Jobs und medizinische Versorgung geht? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Professor Dr. Constanze Janda. Sie ist Sozialrechtswissenschaftlerin, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Professor Dr. Winfried Kluth ist Jurist an der Universität Halle und Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Und Frau Professor Dr. Susanne Schröter, Ethnologin, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Frau Schröter, die Regierung Merz-Klingbeil will Migration nach Deutschland ordnen, steuern, aber vor allem begrenzen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat in seinem ersten Arbeitstag verschärfte Kontrollen an den Grenzen angeordnet. Es wurden tatsächlich ein paar Asylsuchende zurückgewiesene, trotz Schengen-Abkommen und anderer europäischer Bestimmungen. Dafür wurden tausende Grenzpolizisten eingesetzt. Wie sinnvoll sind solche Maßnahmen aus Ihrer Sicht, um die, wie es heißt, illegale Zuwanderung zu begrenzen?
Fangen wir mal so an. Der Wahlkampf der Union wurde maßgeblich mit dem Versprechen geführt, eine Politikwende in den Fragen Migration und Integration herbeizuführen. Also damit ist er sozusagen gestartet. Und wir haben ja gesehen, der Anfang dieser neuen Koalitionsregierung war nun alles andere als einfach. Ja? Und Friedrich Merz steht stark unter Druck, irgendetwas liefern zu müssen in den wichtigen Bereichen, die er eigentlich in der Wahl versprochen hat. Das ist nicht nur die Migration, aber es ist auch die Migration. Und das Schreckgespenst, dem er sich gegenüber sieht, ist die AfD mit ihren starken Zustimmungswerten. Jetzt ist es ein Stück wieder heruntergegangen, aber zeitweise war die AfD stärker in den Wählerumfragen als die Union. Diese Folie, die muss man einfach verstehen, vor der jetzt Migrationspolitik geschieht. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich tatsächlich wichtig, dass es nicht so weitergeht. Die Kommunen sind überlastet, wir haben Probleme aller Orten und so geht es tatsächlich nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite ist die Rechtslage außerordentlich kompliziert, das werden wir heute ja auch noch hier erörtern. Und was kann jetzt der neue Innenminister Dobrindt machen? Er muss irgendwo anfangen. Er muss irgendwo anfangen und muss ein Zeichen setzen. Schaut, ich mache was. Und da fängt er eben an bei den Kontrollen, bei einigen Zurückweisungen und schaut mal, was passiert da jetzt. Und da geht natürlich gleich die Post ab. Das ist klar und erwartbar. Aber er zeigt, dass er nicht einfach die Hände in den Schoß legt und sagt, wir haben das zwar versprochen, aber gerade haben wir was anderes zu tun. Also von daher glaube ich, dass es folgerichtig ist und dass die Union auch gar nicht anders handeln kann. Und welchen Effekt das haben wird, ich glaube, da kommen wir heute noch zu.
Darüber diskutieren wir in diesem SWR Kulturforum. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das denn rechtlich aussieht, weil Alexander Dobrindt hat sofort Ärger bekommen mit dem Verwaltungsgericht in Berlin. Es gibt auch noch ein zweites Urteil, Herr Kluth. Auf welchem Boden rechtlich ein Fundament stehen diese Zurückweisungen und Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen?
Ja, es ist ein sehr wackeliges, ein schwaches Fundament, weil die Argumentation des Innenministeriums, die sich ja auch auf die Überlastung der Kommunen beruht, benutzt einen Artikel aus dem Vertragsrecht der Europäischen Union, der besagt, dass man in bestimmten Situationen, wo die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet ist, vom Unionsrecht abweichen kann. Und das Verwaltungsgericht Berlin hat ganz, so wie man das sagt, sachlich und kühl durchdekliniert, dass die Voraussetzungen für die Berufung auf diese Vorschrift nicht vorliegen. Denn Auch wenn wir Grenzkontrollen haben, darf nach dem geltenden Unionsrecht die Kontrolle nicht dazu führen, dass Personen, die Asyl suchen oder die in den Anwendungsbereich dieser eben bekannten Dublin-III-Verordnung fallen, wo das Zuständigkeitsregime ist, das muss man erstmal aushebeln. Und es gab immer zwei eben bekannte Ex-Verfassungsrichter, auf die sich die CDU berufen hat, aber das Verwaltungsgericht Berlin hat sich davon nicht beeindrucken lassen und auf den EuGH und seine Rechtsprechung und andere Stimmen auch rekurriert und gesagt, das geht so nicht. Ne? Das ist auch das zweite Urteil vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der gesagt hat, die Grenzkontrollen sind auch in dieser langen eben Zeit, die wir sie zu Österreich haben, das war der Punkt, ne, seit 2015 durchgehend, europarechtlich gar nicht zuständig. Also ein schwaches Fundament, ein hohes Risiko und letztendlich der Versuch, durch Politik die Rechtsprechung auch zu beeinflussen. Also man will jetzt die Gerichte, vielleicht sogar den Europäischen Gerichtshof unter Druck setzen, seine Meinung zu ändern. Und darüber kann man auch trefflich streiten, ob das eine gute Politik ist, wenn man so mit Gerichten und Gerichtsurteilen umgeht.
Frau Janda, die Bundesregierung möchte mehr Länder, vor allem aus Nordafrika, aber auch aus Indien, zu sicheren Herkunftsländern oder Herkunftsstaaten, ja, erklären. Das bedeutet für die Menschen aus diesen Ländern, dass sie ein deutlich verkürztes Asylverfahren bekommen. Werden sie ungleich behandelt? Ist das unfair oder ist das durchaus legitim?
Also ich möchte erstmal vorausschicken, dass Gleichheit im Recht nicht absolut geboten ist, sondern wie das die Juristen immer so schön und präzise formulieren, Gleiches muss gleich und Ungleiches darf ungleich behandelt werden. Insofern scheint das erstmal schlüssig zu sagen, wir verkürzen das Asylverfahren bei Menschen, die aus Staaten stammen, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihr Asylverfahren Erfolg hat. Aber man gibt der einzelnen Person oder muss ihr auch die Chance geben, dass es geprüft wird, ob in ihrem Fall vielleicht eine Ausnahme vorliegt. Und das Ganze bedient sich einer juristischen Vermutung. Das heißt, es wird vermutet, dass der Asylantrag unzulässig ist bei Personen, die aus diesen Staaten kommen mit geringen Anerkennungsquoten. Ich kann aber Vermutungen widerlegen. Das heißt, ich werde gehört mit meinen Einwänden. Faktisch wird dann das Asylverfahren meistens doch gar nicht so sehr kurz, ne? Weil die Prüfung, ob ich die berühmte Ausnahme vom Regelfall ist, auch wieder Zeit und Präzision und Mühe braucht. Was ich viel wichtiger oder was ich wichtig finde zu betonen, ist, dass diese Herkunft aus einem sicheren Staat viel gravierendere Folgen auch hat. Wenn das Asylverfahren nämlich trotzdem so lange dauert, wie es dauert, sind diese Menschen auf Dauer verpflichtet, bis zum Abschluss, bis zur Ausreise in der Aufnahmeeinrichtung zu leben. Und sie sind auf Dauer auch vom Arbeitsmarktzugang ausgeschlossen. Das ist zwiespältig, ja, also wenn es darum geht, wir wollen gar nicht erst, dass sich jemand bei uns integriert und zu Hause fühlt. Andererseits, wenn man weiß, dass der Aufenthalt vielleicht am Ende doch nicht beendet wird, haben wir schon wieder wertvolle Zeit verloren, wenn wir Menschen so außen vor halten.
Na, gehen wir nochmal zurück, einen Schritt zurück, bevor wir jetzt ins Detail gehen. Das Ziel ist, die Migration zu steuern, ja, und zu kontrollieren. Sie ist im Moment außer Kontrolle geraten. Das muss man erstmal konstatieren, ja. Sie ist außer Kontrolle geraten, weil nicht mehr klar ist, wer kommt eigentlich, wie lange dauern die Verfahren. Faktisch ist es so, dass die meisten Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in Deutschland ankommen, nie wieder zurückgeführt werden. Da gibt es viel zu viele Verhinderungsgründe. Einige haben mit der komplexen Rechtssituation zu tun, nationales Recht, europäisches Recht, allgemeine Menschenrechte etc. etc. Und das ist mittlerweile so verzwackt und undurchdringbar, dass sich alles in die Länge zieht und die Leute dann letztendlich da bleiben. Das ist aber nicht gewollt, ja. Das ist nicht gewollt, weil, wie gesagt, die kommunalen Strukturen, Schulen, Behörden, Kindergärten, Gesundheitsversorgung etc. ist in vielen Fällen gar nicht mehr in der Lage, der ganzen Sache Herr zu werden. Dazu haben wir natürlich auch noch Anstieg an Kriminalität, gerade im Bereich sexualisierter Gewalt und überhaupt Gewaltverbrechen. Das heißt, es gibt Druck im Kessel, ja. Und dann muss man probieren, etwas zu tun. Und was kann das sein? Und dabei ist es natürlich auch wichtig zu sagen, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Herkunftsländern? Die Grünen-Politik war immer zu verhindern, dass ein weiteres Land als sicheres Herkunftsland deklariert wurde. Und das heißt, jetzt versucht man also einen Weg zu finden, dass man das in einer etwas kürzeren Zeit tatsächlich bewerkstelligt bei den Ländern, wo man weiß, da ist kein Bürgerkrieg, ja, da werden die Menschenrechte nicht sonderlich mit Füßen getreten. Und das glaube ich, dass das ein guter Weg ist. Das ist ein guter Weg, tatsächlich nicht so zu tun, als ob die Welt nur aus Schurkenstaaten bestehen würde und wir seien der einzige Hort der Seligkeit, sondern das auch tatsächlich realistisch zu betrachten.
Nochmal eine Nachfrage an den Juristen. Ist das denn okay, ein Gesetz so zu schaffen, dass man über den Verordnungsweg definieren kann, was ein sicheres Herkunftsland ist und was nicht?
Müssen wir die Rechtslage noch etwas weiter aufklären. Auch bislang werden diese Länder durch Verordnungen eben bestimmt. Allerdings, und das steht im Grundgesetz für die Asylbewerber, mit Zustimmung des Bundesrates. Das ist die Besonderheit. Die Rechtsform, die soll gar nicht geändert werden. Aber in Artikel 16a, der sich nur auf das Asylrecht besteht, ist diese Klausel drin, dass der Bundesrat zustimmen muss. Im Übrigen ist es so, dass im normalen Alltagsbetrieb von Rechtsverordnungen die meisten zustimmungspflichtig sind, aus einem ganz anderen Grund, weil die Länder die Gesetze ausführen. Da sind sie nämlich auch zustimmungspflichtig. Und was man jetzt machen will, ist praktisch aus dieser Falle rauskommen. Aber Sie haben völlig recht, das ist eben eine politische Taktik. Da würde ich jetzt sagen, ist noch ein Stück weit offen, ob man das so machen kann. Rein vom formalen Wortlaut gibt es da keine Vorschrift, die dagegen steht vom Grundgesetz. Aber man könnte sagen, das ist praktisch eine Umgehung. Oder wir haben es ja für einen gleichartigen Fall, nämlich fürs Asyl, so geregelt. Warum soll man davon abweichen? Ne? Auch da zunächst einmal auch noch mal die Hinterfragung, wie viel bringt das überhaupt? Ne? Also wir haben ja eben schon das Thema Asyl-Symbolpolitik gehabt. Meine persönliche Vermutung ist, dass es eben auch, oder Schaufensterpolitik, ne? Da sagt man, wir machen hier was und dann werden wir hinterher sehen, also auch mit den Zurückweisungen an der Grenze, eben das sind ganz geringe Zahlen, um die es da geht. Und auch da muss man wieder hinter die Kulissen schauen. Keine Grenzkontrollen heißt nicht keine Kontrolle, sondern wenn wir keine Grenzkontrolle haben, wenn wir Grenzraumkontrollen. Und ich war auf schon einer ganzen Handvoll von Veranstaltungen, wo das diskutiert wird in den letzten 10 Jahren. Da haben immer alle gesagt, Schleierfahndung ist viel wirksamer. Ne? Das heißt, das wird jetzt unter den Tisch gekehrt. Alle Sicherheitsexperten haben immer gesagt, Verzicht auf Grenzkontrollen ist gar nicht wichtig, weil das andere, was wir jetzt machen, das ist viel effektiver. Ne? Und zwar sowohl für organisiertes Verbrechen als auch für Migration. Deswegen ist hier das Thema auch der Halbwahrheiten ein großes Thema, nämlich etwas zu versprechen, was gar nicht belastbar ist. Das ist mir persönlich auch immer wichtig. Und Sie haben es ja auch schon eben gesagt, auch bei den sicheren Herkunftsländern in der Praxis sind die meisten Verfahren gar nicht kürzer. Das ist eben auch ein Grundsatzproblem, dass man etwas suggeriert, was aber der Empirie eigentlich widerspricht.
Symbolpolitik macht ja aber trotzdem auch was. Das klingt ja so ein bisschen negativ belegt, als wenn es völlig sinnlos und in die Luft geschossen ist. Es soll ja etwas auswirken, es soll ja etwas ausstrahlen, Frau Schröter. Tut es das? Haben die eine Außenwirkung?
Die haben eine Außenwirkung, das sehen wir an der Reaktion. Wir sehen das an der Reaktion, wie reagieren Initiativen, die eigentlich für offene Grenzen stehen, wie reagieren die Grünen, wie reagieren die Linken. Also man sendet Signale und es kommt eine Response zurück. Und das heißt an die eigene Klientel gerichtet, wir beginnen jetzt. Wir beginnen etwas zu tun, das sind kleine Schritte, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Und von daher ist es ja, es ist Symbolpolitik, aber es ist nicht nur Symbol. Das sind die ersten Schritte einer neuen Politik. Wenn es dabei bleibt, dann wird es nicht erfolgreich sein. Das ist ganz klar. Aber tatsächlich jetzt zu beginnen, immer mehr Länder auch zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, wenn man denn weiß, sie sind sicher, das macht natürlich Sinn. Und im Prinzip stehen ja noch ganz andere Fragen da. Was machen wir mit Syrien nach dem Ende des Bürgerkriegs etc.? Und dann würde es tatsächlich auch um große Zahlen gehen.
Das Ganze ja vor dem Hintergrund, dass die Zahlen der Menschen, die neu Asyl beantragt haben, in Deutschland dramatisch zurückgegangen sind. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, über 30%. Jetzt in der ersten Jahreshälfte, Herr Klutz, Sie wissen das genauer, vom SVR her, ich glaube, sogar 50% zurückgegangen. Das ist ja erheblich. Aber es können ja auch neue Tatsachen hinzukommen. Wir haben nach wie vor den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine. Mhm. Wer sagt denn, dass dann nicht auf einmal 4-5 Millionen Ukrainer fliehen nach Deutschland? Wir haben die Situation im Nahen Osten, Iran, Israel. Niemand weiß, was dort passieren wird in den nächsten Wochen und ob da nicht auch Kriege entstehen werden, die wieder neue Fluchtursachen schaffen. Also es geht im Grunde darum, wie sich Europa, wie sich Deutschland wappnet auf das, was in den nächsten Jahren passieren kann. Was ist denn Ihr Eindruck, Frau Jander? Haben Sie den Eindruck, dass das Maßnahmen sind, die dabei helfen, das herzustellen, was nämlich diese Bundesregierung für sich in Anspruch nimmt, nämlich die Migration zu ordnen und zu begrenzen?
Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, weil ich teile schon nicht den Befund, dass alles außer Kontrolle geraten ist und dass wir deutschlandweit eine komplette Überforderung haben. Ich will das nicht in Abrede stellen, dass es Kommunen gibt, in denen es sehr, sehr schwierig ist, Flüchtlinge unterzubringen, die Kinder zu beschulen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht flächendeckend außer Kontrolle geraten. Und ich habe das Gefühl, manchmal wird das Narrativ etwas am Leben erhalten, um bestimmte Maßnahmen ergreifen zu können. Und ich sehe die Gefahr, wenn wir Symbolpolitik machen. Also ich sehe auch durchaus, dass man Signale sendet und sich dann rumspricht in den Herkunftsländern, es ist nicht so attraktiv, gerade nach Deutschland zu gehen. Aber für die innenpolitische Dimension sehe ich die Gefahr, dass man ganz viel Erwartungen aufbaut. Ja, die Zahlen werden runtergehen und wir steuern das, wir haben das im Griff, wir können das beeinflussen. Und wenn es dann nicht gelingt, weil plötzlich viele Flüchtlinge neu aus dem Iran kommen oder aus Israel oder wegen Klimaentwicklung, und dann wir wieder von Neuem anfangen müssen, neue Situationen irgendwie bewältigen zu können, dass dann solche enttäuschten Erwartungen ganz schnell auch wieder in negative Wahrnehmung des Staates und seiner Funktionsfähigkeit umschlagen. Also mir ist das Ganze zu symbolisch und zu wenig eine konsistente Strategie und in der öffentlichen Debatte auch immer viel zu wenig eingebunden in die Tatsache, dass wir ein europäisiertes System von Migration und Flüchtlingsrechten haben.
Ja. Aber eins, das dysfunktional ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, da gebe ich Ihnen recht, absolut.
Ja. Genau, das, was wir tatsächlich haben, ist ja die Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union, wo wir Steuerungsverluste haben. Auch weil die meisten Staaten sich nicht an die Regeln halten und Deutschland jetzt auch diesen Weg beschreitet in der Hoffnung, wenn man den anderen vors Schienbein tritt, dann wären sie vernünftig. Diese Idee, die wir hier haben, und ich glaube, also wir als Sachverständigenrat haben immer das Gegenteil betont. Ne? Man muss wieder zum regelbasierten Handeln in der Weltordnung, aber auch im Migrationsrecht in der Europäischen Union kommen. Deswegen empfehlen wir immer die Umsetzung des reformierten GEAS.
Sagen Sie kurz, andere, was GEAS ist, damit Sie
genau, gemeinsames europäisches Asylsystem, das wir reformiert haben. Und da ist ja auch ein wichtiger Faktor drin, nämlich die Jahresplanung. Also, dass die Länder und die Europäische Union jetzt erstmalig auch sagen sollen, wie viele Kapazitäten brauchen wir für die erwarteten Flüchtlinge und wie können wir uns darauf vorbereiten. Auch da ein kleiner Blick auf unser internes System. Wir haben ja den sogenannten Königsteiner Schlüssel. Wir verteilen nach eben Größe, Leistungskraft, Einwohner. Das ist aber nur das Hilfsinstrument. Eigentlich sieht das Asylsystem ein spezielles Verteilungssystem vor, wo wir auch eine Flexibilität haben, zum Beispiel nach Aufnahmemöglichkeiten stärker zu differenzieren. Da wehren sich die Länder dagegen, so ein differenzierteres Steuerungsmodell zu haben. Und da sehe ich eben auch die Politikverweigerung. Also man verschiebt die Probleme auf harte Maßnahmen, obwohl man politisch intelligent anders auch intern, staatsintern steuern könnte und sagt dann, ja, da ist es nicht möglich, sich zu verständigen. Genauso wie die Länder im Augenblick mauern, offen zu sagen gegenüber dem Bund, was habt ihr denn für Kapazität? Wir wissen eigentlich gar nicht, wo welche Überlastung ist. Wir haben keine Kriterien, wir haben keine verlässlichen, einheitlichen Informationen. Weshalb wir zum Beispiel als Sachverständigenrat jetzt so ein Kommunalpanel starten wollen, um mal zu untersuchen, wie ist denn die Lage überhaupt? Das heißt, auch da gibt es auch mehr Handlungsmöglichkeiten, um zu ordnen, was aber auch staatsintern Kooperationsbereitschaft von allen verlangt. Und auf der europäischen Ebene ist es genau das Gleiche.
Mit dem GEAS, mit diesem gemeinsamen Asylsystem, wird man sehen, was kommt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, was jetzt auch an nationalen Maßnahmen bei der Bundesregierung kommt. Das ist so eine Art Übergangsphase sozusagen, bis GEAS endlich kommt und man hofft, dass dann sozusagen der Grenzschutz, der europäische Grenzschutz so gut funktioniert, dass es dann die Probleme kleiner werden. Schauen wir doch mal auf die Punkte, Frau Jander, die die Bundesregierung gerne Pull-Faktoren nennt, also Anziehungspunkte, dass Menschen ausgerechnet gerade nach Deutschland kommen. Dann werden wir mal konkret, was passiert und was die Bundesregierung dagegen macht. Sie hat jetzt zum Beispiel gesagt, wir wollen den Familiennachzug für Geduldete vorerst, ich glaube für 2 Jahre, aussetzen. Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
Also es geht da um die subsidiär Schutzberechtigten, vielleicht in zwei Worten kurz erklärt. Ja. Also das sind Menschen, die sind nicht individuell verfolgt von ihrem Herkunftsstaat, sondern es besteht Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel wegen eines Bürgerkriegs. Ja. Und die Frage ist, ist es wirklich ein Pull-Faktor, wenn ich in Deutschland meine Familie nachholen kann als anerkannt subsidiär schutzberechtigte Person? Oder ist nicht vielleicht wichtiger der Push-Faktor, ich will weggehen aus meinem Herkunftsstaat, weil es dort einen Bürgerkrieg gibt? Und hinzu kommt auch, dass, also das ist was ich so moralisch nicht vereinbaren kann. Tatsächlich, wenn ich den Befund habe, ein Familienmitglied, ja, ein Vater oder eine Tochter, ein Sohn, ist aufgrund eines Bürgerkriegs im Herkunftsstaat schutzberechtigt anerkannt, dann ist es doch äußerst wahrscheinlich, dass alle Familienangehörigen, die sich auch in diesem Herkunftsstaat noch aufhalten, in der gleichen Region, mit genau dem gleichen Grund hier schutzberechtigt sind. Und deswegen stört es mich, wenn wir hier auf dieser Ebene sagen, wir schränken den Familiennachzug ein.
Gerade bei der Gruppe.
Ja, weil wir damit dann die Menschen doch wieder ins Boot zwingen, ja, anstatt es regulär. Also es ist praktisch ein Weg, wenn wir darüber reden, Migration zu steuern oder in gewisser Weise erwartbar zu machen. Ja. Wenn ich den Familiennachzug aussetze, dann kommen die Menschen ungesteuert und sind auf die sogenannte illegale Einreise angewiesen, ja, weil sie keinen legalen Weg haben. Wenn wir sagen, ihr könnt dann eure Angehörigen nachholen über ein Visum zum Familiennachzug, dann ist es doch viel gesteuerter und viel erwartbarer zumindest.
Eine kleine Ergänzung, das Subsidiäre. A, ist es relativ spät erst ins Asylrecht hineingekommen, in einer Zeit, in der die Anzahl der Migranten sehr gering war. Ja, da hatte man sozusagen die Idee, das können wir uns jetzt erlauben aus humanitären Gründen. Die zweite Sache ist die, nehmen wir mal Syrien. Ja, Syrer haben bei uns subsidiären Schutz, aber dieser Bürgerkrieg ist vorbei. Das heißt, was macht man denn, wenn sich die Situation in einem Land ändert? Dann müsste man theoretisch doch auch diesen Schutztitel, ja, zumindest mal diskutieren, bleibt er noch. Das bezieht sich ja auch auf andere Bürgerkriegsgebiete, die dann vielleicht befriedet werden.
Das Problem, was wir haben, und das spielt ja bei ganz vielen Dingen eine Rolle, ist die Gefahreneinschätzung. Wie ist denn die Lage jetzt in Syrien? Können wir widerrufen? Das ist alles andere als trivial. Da muss man eben auch sehen, da gibt es auch so immer im Hintergrund, dass BAMF hat zum Beispiel keine Lust, diese vielen Verfahren zu machen, weil sie noch so viele andere Verfahren haben. Also wir haben eine sehr seltsame Politiksteuerung. Manche Themen werden nicht angepackt, weil dann das BAMF, also das Bundesamt, überlastet ist, obwohl man sagt, das könnte man eigentlich völlig im Rahmen des Rechts machen. Man macht dafür andere Dinge, die fragwürdiger sind, weil sie einfacher sind. Das ist, glaube ich, auch nicht der beste Weg. Das, was Sie gesagt haben, mehr Ordnung kostet natürlich sehr viel. Also das GEAS verlangt auch von Deutschland viel Geld und Personal für die Maßnahmen an den Außengrenzen bereitzustellen. Wir stöhnen schon, das, was wir in unseren Flughäfen machen müssen, das ist immer sehr irritierend, ne? Dass man sagt, also das sind auch jetzt die Dinge, die uns weiterhelfen. Aber sobald es darum geht, auch mitzuwirken und zu finanzieren, dann versandet es wieder. Das ist auch ein Punkt, über den man dann auch meines Erachtens mit größerer Offenheit sprechen kann. Und natürlich sagen die CDU-Politiker, ja, eigentlich wollen wir die Schwächsten aufnehmen.
Das klappt ja eh nicht.
Eben, genau. Das finde ich auch so eine Heuchelei, genau. Weil jeder weiß, diesen Schritt werden wir gar nicht tun. Dann sollte man wirklich mit mehr Nüchternheit sagen, wo können wir überhaupt umsteuern und sich darauf konzentrieren.
Das wäre natürlich das Ziel, auch zu trennen, Asylmigration und Wirtschaftsmigration. So schwierig das ist, aber das ist ja letztendlich das Ziel. Nicht, dass jeder, der subsidiären Schutz hat, hier sich beheimatet und die Familie nachholt und dann deutscher Staatsbürger wird, sondern der Schutz ist so lange, wie jemand schutzbedürftig ist. Dazu kommt dann ganz klar natürlich auch, dass die Ärmsten der Armen, die am allervulnerabelsten sowieso niemals nach Deutschland kommen. Also das ist eines der Probleme unseres Asylsystems. Das zweite ist, dass wir natürlich Menschenhändler, Warlords und ähnliche Gestalten fördern, die ein riesen Geschäftsmodell aufgezogen haben, das Tausende von Menschen das Leben kostet, Menschen, die gefoltert werden, sexuell missbraucht werden. Also auch das, wenn man aus einer humanitären Perspektive spricht, ist unser Asylsystem alles andere als human. Also wenn man sich daran orientieren möchte, muss man wirklich umsteuern. Und ich halte es immer noch für lohnenswert, auseinander zu dividieren, wer kommt, um hier zu arbeiten, da auch Möglichkeiten zu schaffen für eine legale Arbeitsmigration. Und dann macht man das wie andere Einwanderungsgesellschaften auch. Das haben wir ja nicht. Wir sind ja eine Einwanderungsgesellschaft, die das eher ungeplant geworden ist. Aber andere haben Punktesysteme, da kann man sich genau daran orientieren. Was wird gebraucht? Kann ich das mitbringen? Muss ich da noch nachrüsten? Und dann kann ich mich bewerben. Das gibt es bei uns nicht. Also von daher vermischt sich das ständig.
Welche Rechte brauchen Menschen in der Migration, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Wir sind zu Gast bei den 23. Internationalen Schillertagen. Und jetzt frage ich die Frau Janda etwas, was ich mich von Anfang an gefragt habe, eigentlich seit 10 Jahren, seit diese berühmte Migrationswelle 2015 ins Rollen gekommen ist. Warum ist es nicht möglich? Wirtschaftsmigration wollen wir unbedingt haben und andererseits wollen wir uns nicht mit so einer Welle wie vor 2015 konfrontieren, als 890.000 Menschen innerhalb eines Jahres geflohen sind und das weitgehend ohne Kontrollen in Deutschland passiert ist. So eine Situation will man nicht mehr. Also kurzum, wir haben ein humanitäres Asylrecht, wollen aber nicht, dass zu viele kommen und wir wollen vor allem kontrollieren, wer kommt. Und auf der anderen Seite haben wir ein großes Interesse daran, dass Leute kommen. Alle Art von Arbeitskräften wird gebraucht, die wir gerne wegen des demografischen Wandels importieren wollen. Warum ist es nicht möglich, dass diese beiden Gefäße miteinander kommunizieren? Das verstehe ich nicht.
Es ist, glaube ich, gar nicht so von vornherein unmöglich. Ja? Und diese Trennung finde ich auch sehr sinnvoll, weil sie auch wirklich vielen, die ihr Herkunftsland verlassen wollen, viel, viel Leid erspart. Und wir haben tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht, im Kontext sichere Herkunftsstaaten, als nämlich die Westbalkanstaaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wurden, ging das Hand in Hand mit einer Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs. Und das hat auch nochmal deutlich gezeigt, dass eben das Asyl lange Jahre seit dem Anwerbestopp in den 70ern ja eigentlich der Weg, der für den Fuß in die Tür geworden ist. Und wenn man jetzt sagt, wir eröffnen Wege, weil wir wissen, dass es auch Menschen gibt, die nach Deutschland kommen wollen, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Ich will das auch überhaupt nicht kritisieren, finde ich normal als menschliches Bedürfnis. Wir kriegen es deswegen, glaube ich, nicht hin, weil es immer noch so dieses Ansinnen ist, wir müssen Migration steuern und begrenzen. Das stand ja lange im Aufenthaltsgesetz drin. Jetzt ist es das Begrenzen verschwunden, jetzt soll das Begrenzen wieder reinkommen. Also es ist immer noch so dieses Narrativ, wir müssen irgendwie den Deckel draufhalten. Ja, ist die Frage, auf welchen Topf wollen wir denn den Deckel setzen? Und wenn wir jetzt mehr legale Wege schaffen für Menschen mit verschiedensten Qualifikationen, die Zuwanderung zu erleichtern, ist das, glaube ich, ein ganz guter Ausweg. Wir haben mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit der zweiten Version, die ist 2023, Ende des Jahres verabschiedet worden, tatsächlich die Möglichkeiten ausgeweitet. Sie haben schon die Chancenkarte angesprochen. Es gibt auch Partnerschaften mit Betrieben, wo man prüfen kann, ob die Qualifikation gleichwertig ist und so weiter. Also man hat faktisch die Möglichkeiten ausgebreitet, aber die Verfahren sind immer noch so wahnsinnig kompliziert, dass das Ganze nicht in die Gänge kommt und verhindert wird das Ganze auch dadurch, dass die Ausländerbehörden so stark überlastet sind und damit auch den Interessen der Unternehmen nicht gerecht werden. Also es hat so eine Gemengelage aus sehr lange gewachsenen Überzeugungen, an denen man festhält oder von denen man sich nicht lossagen möchte und gewachsenen Verwaltungsstrukturen, die man auch nicht so leicht auf den Kopf stellen kann.
Bei der Gelegenheit erwähne ich immer, dass die Frankfurter Ausländerbehörde, die Visa vergibt, hat seit Jahren 14.000 Vorgänge, die sie vor sich herschiebt. Selbst diejenigen, die längsten Arbeitsplatz haben, hier schon arbeiten, nur eine Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung brauchen, kriegen die nicht mehr. Ja, also da sieht man einfach, dass vieles auch nicht mehr funktioniert, weil es Überlastungen gibt.
Und dann haben wir natürlich wie immer die Frage, dass Leute, die integriert sind, dann auf einmal doch, kommt es zum Ergebnis, sie sollen abgeschoben werden. Ja. Da fasst man sich an den Kopf, das ist eine völlig unpragmatische Entscheidung. Trotz allem ist Deutschland dabei, mit der Bundesregierung dabei, sich im Bereich der illegalen Migration, wie Sie mal sagen, hässlich zu machen. Also es ist unangenehm zu machen, nach Deutschland zu kommen. Wir haben über die Grenzkontrollen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, über den Familiennachzug, der für bestimmte Gruppen eingeschränkt wird. Lassen Sie uns doch nochmal in diesem letzten Drittel darüber diskutieren, über die Maßnahmen, die diese Bundesregierung noch vorhat. Fangen wir doch damit an, über die Verfahren außerhalb der Europäischen Union zu reden. Da hat es ja zwei Versuche gegeben, England in Ruanda und Italien in Albanien. Beides ist gescheitert, kann man sagen, oder hat zumindest nicht stattgefunden. Ist das noch auf der Agenda?
Ich hoffe nicht. Das spielt, also der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja, dass ich völkerrechtlich, menschenrechtlich kein Recht habe, das Zielland auszuwählen frei. Ja. Sondern ich habe das Recht, zwar mein Herkunftsland zu verlassen, aber ich habe kein Recht, in ein konkretes Land einzuwandern oder dort mich aufzuhalten. Jetzt versucht man eben mit diesem Verfahren in den Drittstaaten das Ganze wieder von sich selber fernzuhalten. Mir schwingt da immer zu sehr mit, zur Hauptsache nicht bei uns. Ich frage mich auch, wie viele Länder auf der Welt bereit sein werden, die ganzen Schutzsuchenden aufzunehmen, oder zumindest werden sie sich das teuer abkaufen lassen, ne? Wie man bei Ruanda zum Beispiel gehört hat. Also ich bin mir nicht sicher, ob das noch auf der Agenda ist. Ich glaube nicht. Lass mich da eines Besseren belehren. Die andere Frage ist eben auch, wie ist dort eben gewährleistet, dass die Verfahren fair ablaufen?
Frau Schröter, Sie wissen mehr?
Meines Wissens ist das noch auf der Agenda. Man schaut auch in Italien natürlich noch und auch in England noch. Man muss das nur rechtssicher hinkriegen. Also das ist das Problem gerade. Es gibt kein Recht darauf, sich ein Land auszusuchen, in dem man sich niederlassen möchte. Und das Ziel ist natürlich nicht, dass man sich hässlich macht oder Leute jetzt quälen möchte, sondern das Ziel ist letztendlich, denjenigen zu signalisieren, die eigentlich nicht schutzbedürftig sind, die jetzt auf der Suche nach einem besseren Leben sind, aber nicht im klassischen Sinne schutzbedürftig sind, zu sagen, okay, da habt ihr jetzt bei uns gerade mal keine Chance, außer ihr bringt bestimmte Qualifikationen mit oder wir haben einen Bedarf an Arbeitskräften, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Aber ihr könnt nicht einfach kommen und sagen Asyl und letztendlich sucht ihr ein besseres Leben. Das Leben, also wenn ihr Schutz braucht, das kriegt ihr vielleicht auch woanders. Ich glaube, das ist der Punkt. Alles im Sinne des Steuerns, ja. Also wir haben ja nicht nur Personen, die verfolgt werden, die aus Bürgerkriegsgebieten kommen, sondern wir haben sehr viele junge Männer, die auch von ihren Familien, die alles Geld zusammengelegt haben, auf die Fluchtrouten geschickt werden, damit es ihnen besser geht und sie dann vor allem Rücküberweisungen leisten. Ganze Staaten leben von den Rücküberweisungen, die Migranten in afrikanische oder in asiatische Länder schicken. Und da zieht meiner Meinung nach die Kategorie Schutz nicht, sondern das Recht. Also jeder Mensch hat das Recht, ein schönes Leben zu suchen. Und man kann es auch niemandem vorwerfen, dorthin zu gehen, wo er oder sie jetzt hofft, dass es besser geht. Aber diese Hoffnungen sind zum Teil auch ganz irreal. Ja, wir wissen seit vielen Jahren, dass irgendwelche armen Jungs, die irgendwo gestrandet sind, sich ein weißes Hemd anziehen, sich vor ein dickes Auto stellen, ein Selfie machen und in die Heimat schicken, damit sie signalisieren, aus mir ist was geworden. Und das ist natürlich auch ein Push-Faktor, der für niemanden Glück bringt.
Vielleicht würde es sehr viele Menschenleben retten und diese sinnlosen Fahrten übers Mittelmeer. Wissen wir zum Beispiel ein Jobcenter in Algier oder in Mumbai eröffnen würde, damit die Leute auch wissen, dass es andere Chancen gibt, nach Deutschland zu kommen. Geht nicht immer, aber da kann man noch sagen, gut, bewerb dich, vielleicht klappt es, vielleicht erst im nächsten Jahr, aber es ist eine reelle Chance und du musst dich nicht auf so eine Tour wie auf dem Mittelmeer einlassen.
Ich meine, das Problem ist ja, dass der Mensch frei ist, ne? Und dass diese ganzen Vorstellungen, dass man das jetzt alles so super steuern kann, eher theoretischer Natur ist. Ne? Also ich denke, alle Migrationsthemen, die wir diskutieren mit Abschreckungen, Pull-Faktoren, also nach meinen Erkenntnissen kommen die meisten Leute tatsächlich, um zu arbeiten und Geld zu verdienen. Also die sind dann aber keine Wirtschaftsflüchtlinge, sondern Menschen, die das tun, was alle, die irgendwie überleben wollen, auch im Schilde führen. Man wird auch bei superintelligenten Systemen, auch wenn man jetzt 1,6 Millionen nach dem Ruanda-Modell für die Verschiffung irgendwohin bezieht, wird man nie verhindern können, dass wieder neue Menschen vor der Tür stehen. Und wenn man sich die Demografie-Atlanten anguckt, was in Afrika los ist und wie die Länder sich dort entwickeln und nicht standhalten, werden wir diesen Druck weiter haben. Deswegen ist meines Erachtens das, was das deutsche Recht de facto ja immer gemacht hat. Also wenn Sie mal vergleichen, Ausländerrecht vor 30 Jahren und heute, dann haben wir vor allen Dingen eine Zunahme bei Regularisierung, also Übergang von der Duldung in regulären Aufenthalt. Und das klappt auch gar nicht so schlecht. Ne? Meine Philosophie ist, man muss mit den Menschen Probleme lösen, die da sind, und zwar hier. Ne? Ich habe nichts dagegen, auch bei Identifizierung und Rückführung Anstrengungen zu machen. Aber alle historischen Rückblicke zeigen, dass man da in geringen Erfolgsquoten eben bleibt, solange man, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Punkt elementare Menschenrechte achtet. Ne? Die Staaten, die da erfolgreicher sind, zum Beispiel autoritäre Staaten aus dem asiatischen Raum, achten die Menschenrechte nicht. Ne? Und ich glaube, das ist der Punkt. Europa wird in diesem Bereich immer schwächer sein als andere, solange es sich auch zu Menschenrechten bekennt. Wenn Sie sehen, wie in diesen reichen Staaten mit Arbeitskräften umgegangen wird und temporärer Migration, das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht wollen. Und dieser Realismus muss, glaube ich, dazu kommen und auch unsere Antworten in den letzten Jahrzehnten, also mit diesen Regelungen, die den Übergang ermöglichen, mit Integrationserfolgen. Da werden auch ganz klare Anforderungen gestellt und ich finde, kann man anders sehen, da haben wir gute Erfolgsquoten. Diese anreizgetriebenen Mechanismen haben nicht so schlechte Effekte.
Also ich muss ein bisschen widersprechen. Also auf der einen Seite ist Migration kein Naturgesetz. Also das ist richtig, die Menschenrechte müssen beachtet werden. Aber einfach so fatalistisch zu sagen, na ja, sie werden sowieso immer kommen. Und dann die zweite Ebene der Integration. Wir haben Integrationserfolge, wir haben aber auch grandiose Misserfolge. Und wir haben mittlerweile völlig abgekoppelte, segregierte Communities, in denen auch deutsches Recht nicht mehr zählt, in denen auch die Rechte von Frauen und Kindern nicht mehr zählen. Und das ist ein riesiges Problem. Das geht auch kein Mensch im Moment an, weil man gar nicht weiß, wie. Wie soll man da überhaupt reinkommen? Und die beiden Dinge, das haben wir heute nicht diskutiert, hängen natürlich zusammen. Also Migration und Integration hängen zusammen. Und das eine muss gelöst werden in Zusammenhang mit dem anderen. Ansonsten kriegen wir etwas, was, glaube ich, keiner von uns hier möchte, eine absolute Spaltung der Gesellschaft in unterschiedliche Parallelgesellschaften. Da haben wir dann die Migrantischen, da haben wir die Besserverdienenden, die sich sowieso abkoppeln in ihren Suburbs, wie wir das in den USA auch haben, mit Wächter vor der Tür. Wir werden dann eine riesige Welle des Rechtsradikalismus bekommen. Und das ist ja die Entwicklung, die sehen wir in den USA, die sehen wir aber auch in Europa schon. Und wenn man das nicht möchte, muss man sich, glaube ich, doch schon mal Mühe geben, aus dem Dilemma irgendwie herauszukommen und nicht zu sagen, naja, irgendwie läuft es doch ganz gut. Nein, es läuft nicht ganz gut, weil wir eben große Teile der europäischen Bevölkerung mittlerweile haben, die sagen, also da machen wir nicht mehr mit.
Weil natürlich auch viele Probleme hausgemacht sind. Also das zum Beispiel das Arbeitsverbot für Asylbewerber war ja, galt ja lange, jetzt nicht mehr ganz so strikt. Jetzt guckt man eigentlich, ist es ja eher eine Chance zur Integration, aber dann ist es ja wieder ein Pull-Faktor. Da kommt man wieder zum Hin und Her. Also wenn man möchte mehr Teilhabe statt Exklusion, was ja sicherlich vorteilhaft wäre für die Integration, insbesondere ist ja immer die Diskussion junger Männer, die nichts zu tun haben und dann dummes Zeugs machen, erreicht man doch am besten dadurch, indem man sie arbeiten lässt.
Absolut, bin ich absolut d'accord, auch dann, wenn sie keine Bleibeperspektive haben. Also das Signal wäre meiner Meinung nach falsch, sobald ihr irgendwie gearbeitet habt, bleibt ihr immer hier. Das, glaube ich, sprengt dann wirklich alles. Aber das machen andere europäische Länder auch. Also nehmen wir mal die Ukraine-Flüchtlinge. In allen anderen europäischen Ländern arbeiten die meisten Leute. Bei uns sind es 32%. Das ist, wir haben die gleichen Leute.
Da hatten wir gerade eine große Untersuchung. Das muss man natürlich bereinigen mit den Statistiken, ne? Weil in den Niederlanden ist jeder Gelegenheitsarbeiter für kurze Zeit schon in dieser Statistik. Wir sagen Sprache zuerst und wir sind nachhaltig erfolgreicher als die anderen Länder. Das ist immer das Problem. Was zählt wo? Das haben wir in unserem letzten Jahresgutachten mit sehr viel wissenschaftlicher Expertise untersucht. Und zu dem vorletzten, ich verschließe auch nicht die Augen vor diesen Problemen der Segregation. Da müssen wir ran. Das sind allerdings Entwicklungen, also wenn wir zum Beispiel türkische oder andere Communities machen, die sind ganz legal gekommen. Das heißt, man muss da auch wieder differenzieren. Die Anwerbung, die dahinter steht, das haben wir auf der Grundlage des Rechts gemacht. Deswegen finde ich diese Beispiele immer schlecht, um über Unordnung oder etwas anderes zu sprechen. Sie haben völlig recht, dass da riesige Herausforderungen sind mit Scharia-Recht und anderen Dingen. Und das in der zweiten, dritten Generation. Das ist ein Thema, das ich auch nicht negieren möchte. Das ist aber ein Problem, das ist schon viel älter und in einem ganz anderen Rahmen entstanden.
Da gebe ich Ihnen recht, das ist ein altes Problem, ja.
Wir haben ja vorhin schon mal über Kanada gesprochen. Die Alternative zum individuellen Asylrecht ist ja, Kontingente zu machen. Diese politische Diskussion gibt es auch in Deutschland. Thorsten Frey hat das vor einem Jahr angestoßen, damals als parlamentarischer Geschäftsführer. Jetzt ist der Mann Kanzleramtsminister, der Vorsitzende des BAMFs, also des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Hans-Eckart Sommer hat das auch vorgeschlagen. Wir schaffen das individuelle Asylrecht ab und machen stattdessen Kontingente und sagen, wir holen jedes Jahr 100.000, 200.000 und dann ist Feierabend. Ist das eine Sache, die Zukunft hat, die vernünftig ist oder am besten nicht kommt, Frau Janda? Fangen wir bei Ihnen an.
Genau. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt, überrascht Sie jetzt wahrscheinlich nicht. Also ich habe kein Problem mit Kontingenten, weil es eben einen sicheren Weg eröffnet, ins Land zu kommen. Das Problem ist auch wieder hier, dass die Menschen nicht das machen, was wir so von ihnen erwarten, sondern was ist dann mit der 50.000 und ersten Person, die außerhalb des Kontingents kommt, weil wir immer noch in Europa, und das werden wir auch hoffentlich immer beibehalten, die offenen Binnengrenzen haben. Da sehe ich den Sinn oder die Funktionsfähigkeit vom ganzen System noch nicht so stark, dass sie mich überzeugen würde. Ansonsten würde ich mich gegen Kontingente nicht stellen. Im Übrigen wäre es aber dann mit jedem, der außerhalb des Kontingents kommt, hätten wir wieder unser völkerrechtliches Versprechen, dass wir prüfen, ob diese Person gefährdet ist, wenn wir sie aus der Bundesrepublik wieder wegschicken. Das heißt, wir können solche Kontingentregeln einführen um den Preis, dass wir ganz grundlegende menschenrechtliche Standards, auf die wir uns auch eingedenk unserer Geschichte verpflichtet haben, dass wir die ziehen lassen und sagen, wir gehen raus aus der Genfer Flüchtlingskonvention, wir gehen raus aus der Menschenrechtskonvention. Aber das ist etwas, was ich nicht möchte.
Also man muss erst mal schauen, die Maßnahmen, die jetzt angedacht sind, wirken die? Ja, wird sich etwas verbessern? Und ich glaube, das Infragestellen des Asylrechts, das ist sozusagen das letzte Mittel, wenn nichts mehr funktioniert. Um dann aber auch noch zu signalisieren, natürlich sind uns die Menschen, die wirklich in Not sind, nicht egal. Und wir wollen die holen, die tatsächlich am bedürftigsten sind. Das heißt, sind alte Leute, sind Kinder, sind Frauen hauptsächlich. Und im Moment haben wir es ja damit zu tun, dass hauptsächlich junge Männer geschickt werden. Klarerweise aus der Logik derjenigen, die ihre Söhne auf die Reise schicken, die möchten natürlich auch, dass die lebend ankommen. Das macht man bei Frauen nicht und bei Frauen mit Kindern schon gar nicht. Also von daher ist das aus dem humanitären Gedanken her, hat das schon was. Aber naja, man muss einfach das nochmal weiter durchdenken. Man muss auch mal schauen, wie wird sich jetzt die ganze Migrationssituation entwickeln? Werden die Zahlen nach unten gehen? Wird es eine Entspannung geben oder steigen sie wieder an? Muss man drastischere Methoden wählen oder reicht das, was wir jetzt in Gang setzen?
Das Ende des individuellen Anspruchs auf Asyl, Herr Kluth, ist Ihnen als Vorsitzender des Sachverständigenrats dabei wohl?
Ja, ich denke, dass man mit dem Anspruch weiterarbeiten kann, dass das auch gar kein Widerspruch ist. Man muss sich nochmal klarer machen, was ist denn eigentlich ein Kontingent? Ein Kontingent ist ja eine zeitbezogene Beschränkung, kein grundsätzlicher Ausschluss, dass man einen Anspruch hat. Und wir haben ja eine kontingentierte Regelung für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Ich glaube, 2023 sind über dieses System mehr gekommen als über den unkontingentierten und verschleiert kontingentierten Weg. In dem normalen Familiennachzug, da können Sie einfach kontingentieren, verschleiert, indem Sie keine Termine in der Botschaft machen oder die Zahl der Termine beschränken. Ne? Also man muss sich mal fragen, was heißt, wenn ich kontingentieren will, dann brauche ich ein Botschaftsasyl. Das heißt, dann muss der Asylantrag in den Herkunftsländern, in den Herkunftsregionen, wenn wir Verfolgung haben, gestellt werden. So, und das funktioniert einfach deshalb nicht, weil jetzt der UNHCR nicht mehr finanziert wird. Kontingentmodelle funktionieren nur, wenn sie in den Krisenregionen ein funktionierendes Registrierungssystem haben, also wie beim Resettlement, wo das ja ist. Und da jetzt die USA den UNHCR erstmal vermutlich solange Trump an der Regierung ist, nicht finanzieren und damit der nicht mehr arbeitsfähig ist und wenn Deutschland das auch nicht macht, noch weniger, muss man sich die Bedingungen dieser Forderung klar machen. Ne? Ich habe schon oft über die spezifische Rationalität von Kontingentierungen gesprochen und stehe der Idee auch gar nicht skeptisch, weil sie auch Wirksamkeit verspricht und Vorteile hat. Aber man muss sich klar machen, was das voraussetzt, ne? Und Thorsten Frey und andere, also das ist immer mein Vorwurf, ihr versprecht was, was ihr gar nicht auf die Beine stellen könnt. Ne? Das finde ich politisch, ist das eben ein Taschenspielertrick. Und man sollte solche Sachen nur versprechen, wenn man auch halbwegs dieses Ziel erreichen kann. Und das Zweite ist, und das zeigt ja auch die Kontingentierung im 36a, wo das geregelt ist, ich brauche immer eine Härtefallklausel für den 50.000 ersten, zweiten, dritten und andere Fälle. Das kann man alles machen, aber man muss dann auch klaren Wein einschränken, was das voraussetzt, weil sonst ist es ein leeres Versprechen.
Welche Rechte brauchen Menschen in der Migration, haben wir gefragt in diesem SWR Kulturforum unter dem Motto keine Rechtsunterschiede hier bei den 23. Internationalen Schillertagen. Meine Gäste waren Professor Dr. Constanza Jander. Sie ist Sozialrechtswissenschaftlerin Deutscher Universität für Verwaltungsschaften Speyer, Professor Dr. Winfried Kluth, Jurist an der Universität Halle und Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration, und Professor Dr. Susanne Schröter, Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Mein Name ist Klaus Heinrich und ich sage herzlichen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank.